Wir beginnen mit unserer Auslegung des Epheserbriefs mit einem kurzen Überblick über das Wirken des Paulus. Der Epheserbrief hat in der Geschichte der Christenheit eine unheimlich starke Wirkungsgeschichte gehabt. Im Verhältnis zu anderen Paulusbriefen habe ich festgestellt, dass fast keine Perikope oder Abschnitt aus dem Epheserbrief in der Verkündigung fehlt. Das ist so ein zentraler Brief mit solchen zentralen Inhalten. Die Botschaft ist so zentral, dass dieser Brief eine kolossale Wirkung gehabt hat. Ganz interessant ist die Verwandtschaft des Epheserbriefs mit dem Kolosserbrief. Wenn wir durchgehen und Sie Ihre Randbemerkungen in Ihrer Studienbibel sehen, dann werden Sie sehen, dass immer wieder auf den Kolosserbrief verwiesen wird, natürlich auch auf den Römer und andere neutestamentliche Schriften. Aber der Epheserbrief und der Kolosserbrief, die sind inhaltlich auch verwandt. Und wir wissen, dass Paulus noch einen Brief an Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat, nämlich an die Gemeinde in Laodicea. Und dieser Brief ist leider nicht erhalten. Vermutlich war er auch so ähnlich im Inhalt, dass die Kirche gesagt hat, nun gut, wir haben den Epheserbrief, wir haben den Kolosserbrief, das deckt alles auch ab, was im Laodiceerbrief drin war, und deswegen müssen wir das nicht zusammenbinden quasi zum Corpus Paulinum, zu dem Werk des Paulus. Es steht alles auch in den anderen da. Man geht aber davon aus, dass diese drei Briefe tatsächlich so eine Art Rundschreiben des Paulus war an die Gemeinden in Kleinasien. Wir wissen auch, dass Paulus eine ganz besondere Beziehung zu Kleinasien hatte. Auf der ersten Missionsreise schon war es sein Ziel und sein Traum, nach Ephesus zu gelangen. Ephesus als Zentrum der antiken Welt in Kleinasien war eine Stadt von Bedeutung wie Athen oder Rom oder Karthago oder Tyros, Sidon, Jerusalem oder die anderen großen Metropolen der Antike. Und wir lernen auch aus der Apostelgeschichte, dass Paulus, obwohl es ihm verwehrt wurde, am Anfang nach Asien zu gelangen, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Geist es nicht zuließ, dass er dahin gelang, und stattdessen ist er dann abgebogen nach Norden, und auf der zweiten Reise, nachdem er diese Gemeinden von der ersten Reise besucht hatte, geht er auch nach Norden und nach Troas, wo er dann die Vision hat, hinüberzugehen nach Mazedonien und gründet dort die ersten Gemeinden auf europäischem Boden in Philippi und Thessalonika und Beröa, bevor er dann runter nach Athen und Korinth gegangen ist. Paulus wollte schon lange nach Ephesus, es ist ihm dann aber später gelungen, und als er dorthin kam, blieb er auch länger. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon, dass Paulus dort eine Philosophenschule gemietet hat und unterrichtet hat. Er hat so eine Art Bibelschule, wenn man so will. In der Antike war das halt eine Philosophenschule, jemand, der sich mit den Gedanken, den wichtigen Gedanken beschäftigt, ist eben einer, der die Weisheit liebt, also ein Philosoph. Und er hat so eine Philosophenschule christlicher Art betrieben. Und für meine Begriffe ist das auch mit der Grund, warum der Epheserbrief und auch der Kolosserbrief auch im Stil sich unterscheiden von den Frühbriefen des Paulus, wenn wir die Korintherbriefe, Thessalonicher Briefe, den Philipperbrief etwa, der eigentlich nicht früher ist oder nur wenig früher ist, das ist auch ein Gefangenschaftsbrief, aber von der ersten Gefangenschaft des Paulus in Rom. Diese Briefe aus einer späteren Gefangenschaft des Paulus, von der nicht mehr berichtet wird in der Apostelgeschichte, weil die Apostelgeschichte schon abgeschlossen ist um das Jahr 64, vermutlich zur Zeit des ersten Gefängnisaufenthaltes des Paulus in Rom, wo er nach der kirchlichen Tradition wieder freigekommen ist, entweder durch Freispruch oder durch eine Art Verweisung, dass er aus Rom verwiesen wurde, vertrieben, quasi nach Sibirien geschickt und so nach Spanien und auf die großen Mittelmeerinseln gekommen ist, woher wir dann die Pastoralbriefe kennen, die Briefe an Timotheus und Titus. Und Paulus hat einen anderen Stil hier im Epheserbrief, im Kolosserbrief, vermutlich deswegen, weil er schon monatelang die Leute dort in diesen Glaubensdingen unterrichtet hat. Und die können auch mehr vertragen. Er muss denen nicht schreiben, euch muss ich Milch geben, ihr vertragt Fleisch nicht, sondern er kann ihnen Vollwertkost zum Verdauen geben. Und wir werden merken in unserer Beschäftigung mit dem Epheserbrief, dass es tatsächlich Vollwertkost ist. Und an manchen Stellen müssen wir wirklich Wort für Wort uns vorarbeiten und fragen, was heißt das? Was bedeutet das? Was ergeben sich an Konsequenzen daraus? Aber lesen wir mal zunächst einmal die ersten 14 Verse des Epheserbriefes. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte in Christus, damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja, das ist ein Mund voll. Da kommt man nicht so schnell mit, wenn man diese dicht gedrängten Sätze einfach so runterliest. Aber wenn wir auf die Grundbegriffe achten, die immer wieder vorkommen in diesem Abschnitt, dann können wir schon ahnen, ein bisschen in die Richtung, die es gehen soll, was Paulus hier vermitteln will. Es geht um Geheimnisse, es geht um Ratschlüsse, um Vorsatz, um das Auserwähltsein. All diese Dinge sind dazu hier im Auftakt zum Epheserbrief deswegen, weil Paulus seiner geliebten Gemeinde in Ephesus Mut machen will. Wir müssen bedenken, das ist ein Brief aus der Gefangenschaft, Kapitel 3, Vers 1 und Kapitel 4, Vers 1, wird erwähnt, dass Paulus ein Gefangener Jesu Christi ist, dass er in Ketten ist. Es wird uns nicht gesagt, wo er sich aufhält, aber wenn man den ganzen Lebensweg des Paulus aufzeichnet und nachfolgt und versucht, das einzuordnen an dem, was in der Bibel an Informationen da sind und was aus der kirchlichen Tradition uns überliefert ist, dann ist es, wie ich eingangs gesagt habe, am wahrscheinlichsten so, dass Paulus zunächst einmal in seinem Prozess vor dem Kaiser, wo er sich auf den Kaiser berufen hatte, dass er freigesprochen worden war oder aus Rom verbannt wurde, als einer, der ja, Troublemaker war, Probleme verursacht hat. Das war ja das Grundübel in der römischen Welt, im römischen Reich, wenn es zu ja, Aufwallungen kam, zu Unruhen, dann hat der römische Staat ganz stark durchgegriffen. Und auch wenn es eine Unruhe innerhalb einer ethnischen Minderheit, wie es bei den Juden der Fall war, da hat man durchgegriffen. So beim Kaiser Claudius im Jahr 54, 55, der alle Juden aus Rom verbannt hat. So kommen Priscilla und Aquila von Rom nach Korinth und werden mit Paulus bekannt und gemeinsam gehen sie dann nach Ephesus und machen eine Art Wohngemeinschaft auf, eine WG, vielleicht auch eine Arbeitsgemeinschaft, die waren vom gleichen Beruf und dann haben die sich abgewechselt im Laden, wenn man so will, oder in der Werkstatt als Zeltmacher oder Sattler. Vermutlich war das ein Gewerbe, das mit der Verarbeitung von einer bestimmten Ziegenwolle zu tun hatte. Eine sehr feste und von Natur aus ölige Ziegenwolle, das Wasser abgewiesen hat, woraus man idealerweise Zeltplan gemacht hat. Und diese Zeltplan, die waren eben steif und dick und da gab es ein eigenes Gewerbe, ein Handwerk, Spezialisten, die mit diesem Material umgehen konnten. Und das war der Beruf von Paulus und Aquila. Also 54, 55 war es ja schon einmal so, dass alle Juden aus Rom verbannt wurden für eine gewisse Zeit. Nach ein paar Jahren sind sie alle wiedergekommen, nachdem die Unruhen sich niedergelegt hatten. Aus dem Philipperbrief wissen wir, aus dem ersten Kapitel, dass Paulus auch Feinde in der eigenen, ja, ob das die Gemeinde ist oder ob das Juden in der Synagoge sind, vermutlich sind es sogar Christen, die lautstark überall erzählen, was die Botschaft des Paulus ist, damit ihm Schaden zugefügt wird bei seinem Prozess, damit er verurteilt wird und wegkommt. Paulus sagt, aber was soll's? Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Ob aus lauterem oder unlauterem heraus, das ist egal. Aber dass die Leute das Evangelium hören, das ist das Wichtigste. Und es ist möglich, wir wissen es nicht, es ist möglich, dass Paulus als römischer Bürger dann im Prozess Wohlwollen erfahren hat und freigesprochen wurde, aber unter Auflagen freigekommen ist, dass er Rom verlassen muss, dass dieser Wirbel sich legt. Nach seiner Entlassung und seiner Reisen nach Spanien und auf die Mittelmeerinseln kommt er auf jeden Fall nochmal ins Gefängnis, wird auch verurteilt, wie wir aus der kirchlichen Tradition wissen, und als römischer Staatsbürger nicht gekreuzigt. Das war nicht erlaubt, einen römischen Staatsbürger durch Kreuzigung zu töten, zu exekutieren, sondern das musste schnell und in Anführungsstrichen schmerzlos gehen, also durch den Hieb mit dem Schwert und die Abtrennung des Hauptes. Paulus schreibt an die Gemeinde, die weiß, einmal ist es gut gegangen. Im Philipperbrief, während seiner ersten Gefangenschaft in Rom, war er zuversichtlich. Er sagt, ich weiß nicht, was besser ist, dass ich scheiden soll und beim Herrn bin, oder ob ich hier bleiben soll und für euch dann da bin, aber ihr habt's nötig, also denke ich, dass ich bleiben werde. Das heißt, er wird freigesprochen. Jetzt in dieser zweiten Gefangenschaft sieht es jedenfalls anders aus. Der christliche Glaube hat noch mehr Anhänger gefunden in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und die Gemeinden haben sich ausgebreitet und das wird langsam zu einer Bedrohung für die Machthaber im Staat. Was sie gar nicht gebrauchen können, die Machthaber im Staat, ist, dass irgendwelche Gruppierungen entstehen, die Einfluss nehmen könnten auf die Gesellschaft. Das erleben wir heute auch. Christenverfolgung findet dort statt, wo die Machthaber Angst vor der möglichen gesellschaftlichen Einflusses dieser Gruppierung von Menschen. Wir brauchen nur nach Nordkorea zu schauen als Beispiel. Auch in China es sind nicht nur die Christen, die unterdrückt worden sind seit 1952, auch Bewegungen wie Qigong zum Beispiel. Das wird sehr beargwöhnt, weil es Netzwerke gibt. Es gibt Beziehungen zwischen Gruppen von Ort zu Ort. Und deswegen kriegen die Machthaber Mores und versuchen, solche Dinge zu unterbinden. Und jetzt will Paulus mit diesem Brief, will er seine Gemeinde zurüsten, Mut machen für diese Zeit, wo die Verfolgung nicht mehr weit ist. Wir blicken kurz voraus nach Kapitel 6, Vers 10 folgende, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht, dass die Gemeindeglieder sich im Klaren sein müssen, dass man im Kampf steht und dass man diese geistliche Waffenrüstung braucht, um zu bestehen. Hier am Anfang des Briefes will Paulus aber auf andere Weise der Gemeinde Mut machen, indem er auf die Erwählung zu sprechen kommt. Jetzt schauen wir genauer in den Text hinein. In Vers 1 haben wir den traditionellen Absender. Die paulinischen Briefe sind im Grunde alle gleich aufgebaut. Der Absender steht vorne, wenn jemand diese Rolle oder dieses Blatt Papyrus oder Pergament, das aufgerollt ist und als Brief verschickt wird und aufmacht, der soll sehen, von wem das stammt. Also Paulus. Wer ist er? Ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Was meint er damit? Es waren nicht Menschen, die ihn zum Apostel gemacht haben. Wie es bei der Nachwahl vom 12. Apostel in Apostelgeschichte 1 und 2, wo die Jünger gesagt haben, wir brauchen einen 12. Mann, der den Judas ersetzt und durch Los dann entschieden haben, wer das werden soll, sondern Paulus sagt, ich bin nicht von Menschen zum Apostel gemacht, sondern nach dem Willen Gottes. Er erinnert hier an Apostelgeschichte 9, an die Bekehrung vor Damaskus, wo der Auferstandene selbst ihm in seiner Herrlichkeit erschienen ist. Und an wen schreibt er? Die Adressaten, an die Heiligen in Ephesus. Wer ist das? Das sind die Gläubigen in Christus Jesus. Auch an dieser Stelle wird der Begriff die Heiligen nicht als Beschreibung eines moralischen Zustandes verwendet. Die Christen in Ephesus werden nicht als Heilige angesprochen, weil sie alle quasi wie die Mutter Teresa gelebt haben. Die wurde jetzt von der katholischen Kirche heilig gesprochen letzte Woche. Es geht nicht um ethische Eigenschaften, sondern wer heilig ist, der ist abgesondert für Gott. Das ist so wie der Schwab, dem sei heiligs Blechle, das ist ihm sei Kleinod, und weh, jemand langt sein Kleinod an. Das gehört ihm. Das ist mein heiliges Blechle. Und was gemeint ist, das gehört mir allein. Und ist mir deswegen wichtig. Das ist mein Kleinod. Und die Heiligen in Ephesus, wie in Korinth auch, Paulus spricht die Gemeinde in Korinth als Heiligen an, und dann fängt er an zu erzählen, was alles für unmögliche Sünden da vorkommen, dass einer sogar es mit seiner Schwiegermutter hat. Und solche Dinge, Paulus wird hier im Epheserbrief später sagen, solche Schandtaten, die sind so schlimm, man kann nicht einmal davon reden, ja, die gibt es bei euch in der Gemeinde. Also die Epheser sind genauso Sünder wie alle anderen auch. Aber sie sind Heilige, weil sie glauben, und durch den Glauben sind sie Gottes Kinder und gehören Gott ganz allein. Und Gott hat seinen Herrschaftsanspruch auf sie aufgerichtet. Und deswegen kommt später Kapitel 4 bis 6, kommt dann auch die Auseinandersetzung mit dem Teufel, mit dem Satan, mit dem Fürsten dieser Welt, der die Heiligen zu Ephesus gern in seinem Lager hätte. Und deswegen gibt es einen Kampf. Also, Absender, Adressaten oder Empfänger. Und dann Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der sogenannte Gruß. Absender, Empfänger, Gruß. So fangen alle Paulusbriefe an. Was ist bei seinem Gruß so wichtig? Wir werden es nachher im Text auch wieder entdecken. Gnade und Friede. Wenn man am Ende des Tages alles gesagt hat, was zu sagen ist, und im Strich kommt heraus, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen einen gnädigen Gott, damit wir Frieden mit Gott haben können. Der große amerikanische Evangelist Billy Graham hat das immer wieder in seinen evangelistischen Ansprachen betont. Wir brauchen Frieden mit Gott. Warum? Weil wenn wir keinen Frieden mit Gott haben, gibt es nur einen zornigen Gott, der bestrafen wird. Und allein durch die Gnade bekommen wir diesen Frieden mit Gott, indem er uns zu seinen geliebten Kindern macht. Deswegen Friede von Gott, unserem Vater, dass ein Mensch das sagen kann. Das geht uns so leicht über die Lippen, Vater unser im Himmel, fast täglich, vielleicht beten Sie auch jeden Tag das Vater unser. Und wir sagen, Gott ist unser Vater. Balkis Sheikh, eine geschiedene Pakistanerin, hat in den 60er Jahren den christlichen Glauben durch ein amerikanisches Missionsehepaar kennengelernt. Und sie hat ihr Lebensgeschichte in dem Buch aufgeschrieben, Allah, mein Vater, auf Deutsch. Auf Englisch heißt der Urtitel, I dared to call him Father. Ich wagte es, ihn Vater zu nennen. Ich wagte es. Der Muslim, der kann das so gut nachvollziehen. Kein Muslim auf der Welt kommt auf den Gedanken, eine so vertrauliche Beziehung zu Allah haben zu wollen. Das geht gar nicht. Allah ist groß, Allahu Akbar. Er ist größer. Er ist weit weg, er ist erhaben, er ist heilig. Er ist groß. Aber dass man ihn als Vater haben könnte, das fällt einem keinem Muslim ein. Aber weil wir Frieden mit Gott haben und weil wir seine Gnade empfangen haben, dürfen wir ihn Vater nennen. Und wer Gott zum Vater hat, der hat Jesus Christus zum Herrn. Und das ist etwas, was verloren gegangen ist in unseren Tagen. Wir haben diese Kuschelbeziehung zum Vatergott. So eine Schmusebeziehung. Aber die Herrschaft, die er auf Jesus Christus übertragen hat für unser Leben, dieser Herrschaftswechsel, von dem man in den 70er Jahren so gesprochen hat, das ist verloren gegangen, weitestgehend. Dass die Menschen unserer Tage, die auch glauben, auch begreifen, Jesus Christus hat Anspruch auf mein Leben. Er ist mein Herr. Ganz dicht gedrängt, allein in diesem Gruß, eine komplette Theologie. Wenn man bereit ist, das wirklich auf sich wirken zu lassen. Dann kommt bei Paulus in seinen Briefen immer ein Gebet oder ein Segensspruch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Wenn man diesen Text auf Griechisch liest, dann fällt einem auf, dass die deutsche Ausgabe zwei Begriffe für einen Begriff im Griechischen verwendet. Nämlich gelobt sei Gott und uns gesegnet hat. Das hebräische Baruch, gesegnet, heißt auch gelobt. Es ist aber, das sind nicht zwei verschiedene Bedeutungen, sondern beides gehört zusammen. Im ursprünglichen Baruch, Ata, Adonai, gepriesen seist du, Herr. Heißt auch, gesegnet seist du, Herr. Warum? Weil das gepriesen sein, das ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Das sind nicht nur Worte, sondern das sind alle gute Wünsche mit eingebunden in diesem Begriff. Gelobt sei Gott, der uns gesegnet hat. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Hier ist die Vorstellung, dass, wie es auch andernorts in der Bibel heißt, dass alle gute Gaben von oben kommen. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk des Himmels. Alles Gute, was uns widerfährt. Und zwar ist all dieses Gute durch Christus uns beschert. Nun können wir als Christen das nachvollziehen, aber es greift auch weiter. Wie im Kolosserbrief auch, wird hier im Epheserbrief von dem sogenannten kosmischen Christus gesprochen. Also, das ist der Christus, der nicht nur hier auf Erden war, der Menschengestalt annahm, als Kind in der Krippe lag und als Gemarterter am Kreuz hing, bis zum bitteren Ende seines Lebenskampfes und bis zum Tod. Nicht nur dieser irdische Christus, sondern auch der Logos, Gott, wie er sich mitteilt, Gott, wie er spricht, der hat einen viel größeren Rahmen als nur diesen irdischen Rahmen. Alles, was geworden ist, ist durch ihn geworden, Kolosser 1. Und alle Segen, alles, was gut ist, das ist ja damals schon, als Gott die Welt erschaffen hat und sagte, siehe, es war sehr gut. Das ist alles durch diesen kosmischen Christus uns geschenkt worden, lange bevor er Mensch geworden ist und uns durch die Versöhnung ein neues Leben und die geistlichen Gaben, wie wir sie als Christen kennen, gegeben hat. Und nun kommt dieser Vers, der den Auftakt zu dem eigentlich dichtesten Teil unseres Abschnitts darbietet. Denn in ihm, also in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. In seiner Liebe. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, das ist in Christus Jesus. Das Wort für erwählt ist für uns ein bisschen schwer zugänglich. Wenn wir erwählen sagen, dann ist der Grundgedanke in einer Wahl, ja, einer Auswahl. Wenn ich eine Wahl treffe, entscheide ich mich für jemanden und gegen jemanden anderen. Ja. Es ist schon etwas davon auch im griechischen Begriff auswählen, erwählen, aber der Grundgedanke ist herauspicken. Exlegomai. Dass wie ein Huhn die Körner rauspickt oder wie sie in ihrem Garten durch die Erdbeeren gehen und die Reifen zupfen und manches liegen lassen, das ist mehr der Gedanke hinter dem Auswählen. Und ich meine, dass das wichtig ist, dass wir das begreifen. Mit der Erwählungslehre ist viel Missverständliches auch getrieben worden in der Theologie. Das wurde entwickelt zu einer Prädestinationslehre, wo schicksalsmäßig geglaubt wurde, man kann machen und lassen und tun und wollen und nicht, ja, es wird alles sowieso so kommen, wie es Gott vorher bestimmt hat. Das ist meines Erachtens nicht gemeint in diesem Herauswählen. Warum? Es kommt nachher, dass er uns mit dem Wort Oraomai ausersehen hat, ausgeguckt hat, dass sein Blick auf uns gefallen ist. Und das hat mehr damit zu tun, dass es etwas mit Liebe zu tun hat. Gott geht auf uns zu in Liebe und er fasst einen Plan, das ist sein Ratschluss, der beschließt etwas, er heckt etwas bei sich aus, um uns zu erretten. Und das ist das, was hier gemeint ist. Es sind nämlich fünf Dinge, die hier in diesem Abschnitt abgearbeitet werden. Wir sind in ihm erwählt, wir sind in ihm erlöst, wir sind in ihm, in Christus, zu Erben eingesetzt. Und viertens, wir sind in ihm, die wir das Evangelium gehört haben. Und fünftens, wir sind in ihm, die wir gläubig geworden sind. Also der Glaube wird nicht hier ausgeschlossen, sondern es will viel mehr Mut gemacht werden. Und Johannes Calvin soll auch das eigentlich als Grundlage seiner Prädestinationslehre verstanden haben, dass wenn ein Mensch glaubt, dass er dann sagen kann, es ist nicht meine Leistung, es hängt nicht von mir ab, aber Gott hat mich erwählt. Und dass ich glaube, das bestätigt diese Tatsache. Was heißt es, dass das schon alles ehe der Welt Grund gelegt war, dass Gott uns erwählt hat, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. Da geht es darum, warum Gott diese Welt überhaupt geschaffen hat. Als er die Welt geschaffen hat, und hier heißt es, ehe die Welt ausgerollt wurde, oder so mit dieser Werfbewegung mit der Hand, als Gott diese Welt herausgeworfen, runtergeschmettert hat, ausgelegt hat, wie man einen Teppich auslegt, ja, dass bevor er das überhaupt gemacht hat, hat Gott einen Plan gehabt, nämlich ein Gegenüber für sich zu haben. Und nur dazu hat es die Welt gebraucht, dass das Gegenüber von Gott einen Ort hat, wo er seine Gottebenbildlichkeit ausleben kann. In der Kreativität und der schöpferischen Begabung. Das macht uns ja unterschiedlich zu den Tieren. In der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Gott ließ die Erde die Tiere hervorbringen, eine jede Art oder jede Spezies nach seiner Art. Aber den Menschen hat Gott selbst geformt und in sein Odem eingeblasen. Ihn erfüllt mit seinem Geist. Er wollte, dass der Mensch etwas von ihm habe. Und wenn wir hier im Epheserbrief immer wieder von der Gotteskindschaft haben, dann geht es um diese Beziehung zwischen Mensch und Gott, dass wir unser Göttlichsein, wenn man so will, Psalm 8, ihr seid Götter, nicht Götter im Sinne von Götzen, sondern wir haben einen göttlichen Ursprung, in dem Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Und diese Kindesbeziehung, die drückt das auch aus. Wir kommen vor allen Dingen dann später heute in dem sogenannten paranetischen Teil des Epheserbriefes, wo es um die Ermahnungen geht, kommen wir immer wieder drauf. Aber auch hier wird es angesprochen, dass wir heilig sein und unsträflich vor ihm wandeln. Das heißt, dass man etwas von Gottes eigenem Wesen an uns sehen und erkennen kann. Dazu hat Gott uns in diese Welt gesetzt. Und wenn heute jemand nach dem Sinn des Lebens fragt, das ist ja auch eine Frage, die eine Zeit lang unterdrückt worden ist, zwar ganz groß in den 60er Jahren, was ist der Sinn des Lebens? Heute ist man vielleicht mehr auf der hedonistischen Welle, wo einfach genießen, was da ist, solange es geht. Ja, lasst uns essen, trinken und fröhlich sein, den Morgen sterben wir, der reiche Kornbauer. Das gab es schon immer, das ist ja nichts Neues. Aber wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo im Laufe seines Lebens an diese Frage kommt, warum bin ich eigentlich da? Es gibt eine Antwort darauf, die für jeden Menschen gilt. Du bist da, um ein Gegenüber für Gott zu sein. Du bist da, um ausgesondert für ihn zu leben. Dass er seine Freude an dir habe und dass du deine Freude an ihm hast. Und das drückt sich in unterschiedlichster Art und Weise aus. Beim einen kann es im Musizieren sein, dass er das Geschenk des Musikmachens von Gott bekommen hat und diese Gottebenbildlichkeit zum Lobe Gottes in der Musik auslebt, Johann Sebastian Bach zum Beispiel, der jedes Werk unterschrieben hat, Soli Deo Gloria, allein zu Gottes Ehre oder allein Gott sei die Ehre. Das ist das Ausleben der Ebenbildlichkeit Gottes. Aber es hat viele andere Aspekte, die Erde bebauen und bewahren. Wenn ich meinen Garten mache, wenn ich den Haushalt einigermaßen ordentlich führe, wenn ich aus Chaos Kosmos schaffe, dann bringe ich etwas von der Gottebenbildlichkeit, die er mir in mich hineingelegt hat, bringe ich das zum Ausdruck. Wenn ich ordentlich bei der Arbeit bin und etwas schaffe, die protestantische Arbeitsethik, ja, dass wir unsere Gaben entfalten, auch im Alltag, das ist ein Teil der Gottebenbildlichkeit. Aber natürlich, die allerwichtigste Sache in der Gottebenbildlichkeit ist, dass ich diese Beziehung zu Gott pflege. Dass ich auf ihn höre und mit ihm rede. Dass ich das Wort studiere, dass ich täglich in seinem Wort lese und mich ansprechen lasse von seinem Wort. Und dass ich mein Leben ihm mitteile. Als Jugendlicher habe ich mich ganz arg aufgeregt über manche Prediger, die wir in der Gemeinde, die wir besucht hatten als Jugendliche, über ihre langen, ewig langen Gebete, wo sie Gott alles erzählt haben, wo ich gesagt habe, das weiß doch Gott alles, das braucht man ihm nicht erzählen. Aber je älter ich werde, desto mehr komme ich auch dahinter, dass nur weil man etwas weiß, heißt nicht, dass ich es nicht nochmal hören möchte. Das war bei einem jungen Ehepaar. Da hat es mal so ein bisschen Zoff gegeben, nicht Zoff eigentlich, sondern eher so ein, hat ein bisschen geknistert. Da war ein bisschen Unzufriedenheit in der jungen Ehe. Und da sagt die Ehefrau zum Ehemann, ihr sagt mal, liebst du mich überhaupt? Und da sagt der Ehemann, ja, was fällt denn dir jetzt ein? Ich habe dir schon vor einem halben Jahr gesagt, dass ich dich liebe. Die Frauen schmunzeln, die Männer schauen betreten. Ja, die Frau, die will das nochmal hören. Nicht alle 6 Monate, sondern am liebsten alle 6 Stunden. Ja, das, wenn sie liebt, wir kommen in Kapitel 4 drauf. Mit den Männern und den Frauen. Aber Gott will es hören. Er will es hören, dass wir ihn lieben. Er will es hören, dass wir dankbar sind. Er weiß es, ob wir dankbar sind oder nicht. Aber er möchte es hören, weil es um diese Beziehung geht. Diese Gott-Ebenbildlichkeit. Dass wir heilig, ihm ausgesondert, vor ihm wandeln und leben. Als seine Kinder. In seiner Liebe, Vers 5, hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Kinder seien, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Die ganze Geschichte der Bibel ist nur eine einzige Geschichte. Der rote Faden ist ein ganz dicker, breiter, roter Faden, der durch die ganze Bibel geht. Und das ist, Gott schuf den Menschen, um ein Gegenüber zu haben. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt, hat die Beziehung zu Gott nicht geschätzt, ist lieber seine eigenen Wege gegangen. Und Gott ringt um den Menschen, dass er ihn wieder gewinne und ihn an ihn binde als sein Kind. Und so die Beziehung wiederherstellt. Es ist nicht der gleiche Stand vor dem Sündenfall und nach der Erlösung. Es ist nicht nur eine Wiedergutmachung, dass die alte Situation wiederhergestellt wird. Es ist eine neue Situation. Adam und Eva waren nicht Kinder Gottes. Sie waren im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber sie konnten das Göttliche an sich auch verlieren. Das haben sie auch verloren nach dem Sündenfall und sind des Todes gewesen. Durch die Erlösung werden wir zu Kinder Gottes und bekommen Anteil an dem göttlichen Leben, das nicht sterben kann, das in Ewigkeit bleibt. Und es geht um diese große Liebe Gottes zu uns und die ganze Erwählungslehre, die hängt mit dieser Liebe zusammen, die Liebe zu den Menschen, dass er uns für sich gewinnt und wir seine Kinder werden. Amy Grant hat irgendwann, ich glaube es war in den 70er Jahren, vielleicht auch Anfang der 80er, ein Lied gehabt, My Father's Eyes, die Augen meines Vaters. Und der Sinn des Liedes geht ungefähr so. Sie singt, ich möchte, dass wenn Menschen mich anschauen, dass sie die Augen meines Vaters in mir erkennen. dass sie an meinen Augen sehen, dass ich ein Kind meines Vaters bin. Ein wunderbarer Gedanke. Sehen die Menschen, die uns wahrnehmen, in unseren Augen die Augen Gottes. Die liebenden Augen Gottes, die nach den Menschen suchen, den Menschen herausgreifen, sagen, ich will dich für mich, ich habe mich in dich verliebt, ich habe mich in dir verguckt, ich will dich, du gehörst zu mir. Das alles gehört zum Lob seiner herrlichen Gnade. Wir hatten es davon, was der Sinn unseres Lebens ist, dass wir diese Beziehung zu Gott leben und pflegen. Man kann das aber auch so beschreiben, unser Leben soll ein Lob Gottes sein. Und hier wird es beschrieben, wie das passiert, wie das geschieht. Unser Leben ist ein Lob Gottes dann, wenn wir diese Beziehung zu ihm pflegen. Und wenn die Menschen unsere Gotteskindschaft an uns, an unserem Leben und Benehmen, an unserer Art zu leben vielmehr auch erkennen und wahrnehmen. All das wäre nicht möglich ohne die Erlösung, Vers 7. Durch die Erlösung durch sein Blut. Jesu Blut musste fließen, damit in unseren Adern das Leben Gottes fließen kann. Der herrliche Tausch, wie Martin Luther gesagt hat. Gott ist reich an Gnade, nach dem Reichtum seiner Gnade. Was Gnade ist, das lernen wir, glaube ich, ein Leben lang. Was Gnade ist und was Gnade bedeutet. Ein entscheidendes Erlebnis hatte ich auf diesem Gebiet, als ich mal eine Geschichte, so eine Predigtbeispielband gelesen habe, dann kam die Geschichte von König Umberto II., der mal wieder Audienz hielt und da konnten auch Leute Antrag stellen, dass ihre Strafe ihnen entlassen wird, dass sie begnadigt werden und einer saß lebenslänglich. Und der Justizminister hatte schon den Fall bearbeitet, als der Fall in der Audienz dann dem König vorgelegt wurde. Und der Justizminister hatte auf dem Gesuch geschrieben, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Ausrufezeichen. Und als er das dem König vorgelegt hat, fühlte sich der König in seiner Ehre ein bisschen gekränkt. Gnade unmöglich. Und um zu zeigen, wie einfach es für den König ist, Gnade walten zu lassen, hat er gesagt, Stift. Und hat das Komma durchgestrichen und ein Wort weiter vorne angesetzt. Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Gnade hängt immer mit Größe zusammen. Und zum Lob Gottes, zu seinem Lob, teilt er seine Gnade reichlich aus. Wie groß ist unser Gott, der so viel Gnade uns schenkt. Diese Gnade hat er uns reichlich widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er sich vorgesetzt hatte in Christus, damit er ausgeführt würde, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. Ich mache etwas ausführlicher an diesem Teil, keine Angst, wir kommen schon noch weiter heute, aber das sind ganz wichtige, grundlegende Dinge für den Epheserbrief. Paulus muss sich ja gegen die allgemeine Denkweise in der griechischen Welt wehren. Und diese allgemeine Denkweise wird zum Beispiel in 1. Korintherbrief Kapitel 1 dargestellt. Das Evangelium ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, eine Dummheit. Als Paulus mit den Leuten auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17, gesprochen hat, da sagten die einen, interessant, wir wollen noch mehr hören. Und die anderen haben gesagt, dummes Geschwätz, haben sich abgewandt und sind davongegangen. Und Paulus ist es wichtig, dass das, was vor der Welt Dummheit ist, das ist wahre Klugheit und wahre Erkenntnis. Die Bibel sagt uns immer wieder Dinge, die total gegen den Strich gehen. Der Erste wird der Letzte sein, der Letzte wird der Erste sein. Wer der Größte unter euch sein will, der sei der Diener aller. Mach dich klein, wirst du groß gemacht. Setz dich nicht vorne hin an der Tafel, sondern setz dich hinten hin, damit du nach vorne gebeten werden kannst. Also alles genau umgekehrt. Wir wissen es, wer im Geschäftsleben ist, wer im Betrieb arbeitet, der weiß, nach der Weise der Welt kommst du nur mit Ellbogen vorwärts. Leider gibt es das auch im christlichen Bereich manchmal auch, dass Leute diese weltliche Methode versuchen anzuwenden. Aber bei Gott sind die Dinge wirklich anders. Gott wird klein, damit wir groß werden. Gott wird Mensch, damit wir Kinder Gottes werden. Und das ist die Weisheit, das ist das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss. Das ist nicht so, weil es so sein muss, sondern so, weil Gott es so beschlossen hat. Und das ist das, was mit Ratschluss gemeint ist. Der Gott der Bibel hat einen Namen. Der heißt Yahweh. Und Yahweh heißt, ich werde sein, der ich sein werde. Niemand kann mir irgendein Wesen aufzwingen. Unsere ganzen Probleme, die wir mit der Theodizee, das heißt die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes haben, die ganzen Fragen, die, ja, wie kann Gott das zulassen, dass sowas passiert? Diese Katastrophe, jener Krieg, jene Hungersnot und so. Ja, all diese Dinge. Wir machen ein Bild von Gott, wie er sein müsste, damit wir mit ihm zufrieden wären. Und Gott sagt von Anfang an, niemand kriegt mich in den Griff. Ich werde sein, der ich sein werde. Aber er sagt auch, nach seinem Ratschluss, er hat trotzdem Dinge beschlossen und festgelegt. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, bis hin zu dem herrlichen Satz, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat sich festgelegt, der Gleiche für uns zu sein, nämlich der Gnädige, der sich Erbarmende, der liebende Gott. Vers 10, damit er ausgeführt würde, nämlich sein Ratschluss, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus, beides, was im Himmel und auf Erden ist. Das mit der Zusammenführung aller Dinge, das kommt später noch einmal. Die Apokatastasis Panton, das ist der Fachbegriff dafür, was damit gemeint ist, ist nicht ganz leicht zu sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass alles in allem in Christus und Christus in allem sein werde. Dass entweder, wie es zum Beispiel in dem vor 10 Jahren etwa weit verbreiteten und weit bekannt gewordenen Buch Die Hütte dargestellt wird, dass Gott in seiner Gnade irgendwie alles am Ende auflöst, sodass alles wohlgefallen ist und schöne Vibes, ja, schöne Schwingungen und so da sind für alle und dass das Böse irgendwie, dass diese Schwingungen verschwinden und alles ist gut, das ist die eine Möglichkeit, wo ich Probleme damit habe. Die andere Möglichkeit ist, dass das bedeutet, alles was übrig bleibt, alles was übrig bleibt, bleibt übrig, weil es in Christus ist und Christus in dem ist. Und ich glaube, dass das eher die biblische Sicht der Dinge ist. Nämlich nach dem Gericht zum zweiten Tod, wie es die Bibel benennt. Wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alle Dinge zusammengefasst würden in Christus. Paulus benutzt diese Redewendung auch im Galaterbrief. Allerdings in dem Sinn, dass als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn von der Frau geboren. Ja, dieser Einbruch Gottes in der Geschichte unserer Welt, damit Gott hier die Heilsgeschichte durch seinen Sohn zum Klimax führt und die Erlösung für uns bewirkt. Vers 11, in ihm sind wir auch zum Erbteil gekommen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens. Auf das wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Die Rede vom Erbteil, das, was einem zusteht, das, was einem gehören wird, aber im Augenblick noch nicht in vollendeter Weise in meinem Besitz ist. Mein Erbteil, da kann ich mich darauf freuen und das werde ich haben, aber ich kann noch nicht darüber verfügen im vollen Sinn. Wenn ich weiß, ich werde ein Eigenheim erben für 300.000 Euro, ja. Ich weiß, das gehört mir, das ist mein Erbe, dann kann ich schon jetzt schon damit spekulieren und sagen, okay, das Geld kommt. Ja. Ich kann darauf bauen, aber ich kann das Haus noch nicht an mich nehmen. Und so leben wir als Christen in dieser eschatologischen Perspektive, sagen wir, in dieser vorletzten Stadium. Wir haben das Ende im Blick und wissen, was kommt, aber es ist noch nicht im Vollsinn eingetreten. Aber was jetzt in dieser Zeit sein soll, ist, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Hier sind wir wieder bei dem Thema, was ist der Sinn unseres Lebens, dass Gott groß gemacht wird durch unser Leben. Dass Menschen dankbar werden, dass es uns gibt, dass wir etwas von Gottes Liebe und seiner Güte in unserer Welt ausstrahlen lassen. Und das weiß ich von vielen Geschwistern, wo es einfach wohltuend ist, in ihrer Nähe zu sein, wo man sich wohlfühlt, wo das Leben schöner ist, weil es diese Geschwister gibt. Und das wäre auch ein tägliches Gebet für uns, dass wir den Tag beginnen mit der Bitte, Herr, lass mein Leben zu deinem Lob gelingen. Lass heute mein Leben ein Loblied auf dich sein. Das Evangelium von der Seligkeit, Evangelium heißt Vorbotschaft und in der griechischen Welt, wie in der hebräischen Welt, wo es Bescharet heißt, dieses Evangelium, diese Vorbotschaft war die Nachricht entweder über einen Thronnachfolger, dass der Thron gesichert ist, dass es nicht zum Thronfolgekriege kommen wird, dass das Leben gesichert ist, oder die Botschaft, dass der Sieg errungen ist. Da kam der Herold, hat in sein Horn geblasen, als er in den Ort gekommen ist, und hat hinausgerufen: Es ist Friede, es ist Friede. Wie in Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs die Kirchenglocken geläutet haben: Der Krieg ist aus, wir können aufatmen. Es ist Friede. Das ist das Evangelium. Und hier genauer definiert das Evangelium von unserer Seligkeit: Wir haben Frieden mit Gott. In ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welches ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Schon wieder zum Lob seiner Herrlichkeit. Merken wir, wie das Grundthema in diesem Auftakt des Epheserbriefs ist: unser Leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wir haben den Heiligen Geist, der unsere Versiegelung ist. Das ist das Unterpfand, wie es hier genannt wird in Vers 14, das Unterpfand unseres Erbes. Wir werden die Gotteskindschaft in vollem Umfang empfangen, und wir haben den Geist Gottes jetzt schon. Römer 8, Vers 14, der Geist bezeugt unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn Sie danach gefragt werden, was ist ja das Zeichen des Heiligen Geistes, dass ein Mensch den Heiligen Geist hat, dann wird es manche Leute aus dem linkscharismatischen oder Pfingstspektrum, die werden sagen, ja, das muss Zungenrede sein, oder das muss irgendwie ein Zeichen, dass ich eine Heilung vollziehen kann oder sonst, dann ist der Beweis da, dass ich den Heiligen Geist habe. Nein, sagt Paulus. Der Heilige Geist ist die Versiegelung, ist das Unterpfand auf unser Erbe, nämlich, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes. Das kann kein Mensch ohne den Heiligen Geist tun. Es kann kein Mensch glauben an Jesus Christus und an die Erlösung durch ihn ohne den Heiligen Geist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist die andere Seite dieser ganzen Prädestinationsdiskussion, die es gibt, dass es eigentlich darum geht: Wenn ich glaube, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Gott hat mich erwählt. Gott hat mir seinen Geist gegeben. Durch seinen Geist kann ich auch glauben. Aber das hat keine schicksalshaften Züge. Ich wollte eigentlich noch kurz die letzten Verse dieses ersten Abschnittes, Kapitel 1, vor der Pause machen. Ich mache das noch ganz kurz. Die Verse 15 folgende: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eure in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Da haben wir es wieder. Dass wir ihn erkennen, das kommt nur, wenn wir den Geist haben. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat, und was da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst genannt mag, werden nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Das, was Paulus relativ gefällig im Römerbrief oder im ersten Korintherbrief über den Leib Christi schreibt, kommt hier ganz dicht und komprimiert als Randbemerkung. Aber was ganz klar herausgestellt werden soll, ist, dass wir als Gemeinde Jesu Christi, wir als Summe der Kinder Gottes, wir sind hier als Gottes Repräsentanten in dieser Welt. Gott hat Christus zum Haupt des Leibes gemacht. Und er hat alles unter seine Füße getan. Das heißt, wie wir in Zukunft mit ihm herrschen werden, so haben wir jetzt in dieser Welt, im Vorletzten sozusagen, haben wir die Aufgabe, dass in unserem Leben als Gemeinden sein Wille durchgesetzt wird und die Dinge unter seine Füße kommen. Wir haben diese Aufgabe, Gott zu dienen als seine Werkzeuge und als seine Repräsentanten in dieser Welt zu wirken. Und Paulus sagt in der Mitte dieses Abschnitts in Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Es gibt im evangelischen, vor allen Dingen im lutherisch geprägten evangelischen Bereich, auch eine Frömmigkeit, die dazu neigt, die Sündhaftigkeit des Menschen zu betonen. Martin Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Und das Beichtgebet beim Abendmahl ist, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird dein Knecht gesund. Und viele andere Dinge. Ich habe das vor allen Dingen in Skandinavien erlebt, im skandinavischen Luthertum, wo der Mensch als Wurm gesehen wird. Und Martin Luther hat sich auch selbst als Madensack beschrieben, also nur verrottet, eine total durch und durch Sünder. Mit der richtigen Perspektive kann man das stehen lassen. Wir sind nämlich von uns aus nichts anderes. Von uns aus. Aber es wäre jammerschade, wenn wir als Kinder Gottes immer noch diese Sicht auf uns als Kinder Gottes hätten. Und deswegen sagt Paulus hier, Gott möge die Augen eures Herzens erleuchten, damit ihr erkennt, welchen Reichtum, welche Herrlichkeit er hat. Ich glaube, dass das eine Botschaft ist, die unsere Zeit besonders braucht. Dass wir als Christen in gesunder Art und Weise auf unsere Gotteskindschaft stolz werden, dass wir uns dessen froh werden, dass wir begreifen, was für eine Herrlichkeit es ist und was für ein Adel das bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Inmitten eines verkehrten Geschlechts, wie es im Philipperbrief heißt. Dass wir dort leuchten wie Sterne am Firmament. Philipper 3. Wir kennen das aus dem Stück von Antoine de Saint-Exupéry, der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Wie schön wäre das, wenn wir alle keine Hindernisse hätten, mit den Augen unseres Herzens so zu sehen, wie Gott es eigentlich für uns und von uns will.